Jetzt hat das so eine erfrischend schon mal eindeutig beschimpferische Überschrift, dieses ganze Referat, das imperialistische Konkurrenzprojekt Europa in der Krise. Das missversteht niemand als irgendwie als ein Lob. Da kündigt sich schon eine ziemlich entschiedene Kritik an. Und was jetzt ich mir vorgenommen habe, und das ist dann umgekehrt auch der Anspruch an euch, was ihr zu prüfen habt. Lässt sich das irgendwie einlösen? Diese Behauptung, und zwar gleich in doppelter Hinsicht, ist das ein imperialistisches, weltpolitisches Großprojekt? Der Anspruch ist schon, das irgendwie zu belegen, womöglich sogar richtig zu beweisen. Und deswegen, in dem Sinn, ist das auch der Maßstab, an dem ihr es messen sollt. Und wenn der Eindruck entsteht, ich trage da irgendwas an das Ding ran, ich hab schon so ein abwinkerisches Vorurteil, und das lässt sich alles an dem, was man vorfindet, an Gegenständen, an politischen Aktionen, an eingetretenen Resultaten, an offiziellen Stellungnahmen nicht belegen, dann müssen wir und wollen wir, also jedenfalls ich will dann mit euch darüber diskutieren. Es ist ja nun definitiv nicht die übliche Art, über dieses große Einigungswerk zu reden. Wenn man mal das, was heutzutage spätestens seit der AfD als Mainstream beschimpft wird, also so die öffentliche Meinung, die so gilt, die mehr oder weniger abbildet, was der gar nicht nur einfach Meinung, sondern der praktizierte politische Standpunkt ist. In Deutschland, auch in anderen Nationen, da vielleicht schon wesentlich umstrittener. Also der politische Standpunkt, der auf Europa setzt, der an diesem Projekt festhält und es weiter vorantreiben will. Dann geht das, meine ich, ungefähr so zu charakterisieren, dieser Tenor, dass an der Uni ist, muss man narrativ sagen. Europa ist erstens ein riesiges Friedensprojekt, dass Jahrhunderte innereuropäischer Kriege und mehr oder größerer Metzeleien zwischen den Staaten und Völkern abgelöst hat durch eine nie dagewesene Periode eben des Friedens. Und zwar dadurch, dass engstirniger Nationalismus, Abschottung von und gegeneinander ersetzt worden sind durch Zusammenarbeit, sogar Solidarität und Fraternität und so weiter. Und das hat den Völkern mehr oder weniger Wohlstand gebracht, zumindest verglichen mit früher. Und es hat Europa als Bund in die Lage versetzt, ihm eine Stellung verschafft, dass es auch über die Grenzen Europas hinaus in der Welt als wirkmächtiger, konstruktiver Faktor sich betätigen und agieren kann, dafür, dass auch weltweit diese Prinzipien stark gemacht werden und sich durchsetzen, also ziviler Umgang zwischen den Staaten, statt immer kriegerisch aufeinander einzubolzen, Marktwirtschaft, die über alle Grenzen hinweg den Wohlstand der Völker mehrt, und das alles unter den Bedingungen einer kollektiv zu beschließenden, zu regelnden, im Zweifelsfall auch mal ein bisschen robust abzusichernden oder wiederherzustellenden, regelbasierten Weltordnung. Und das ist das schöne Projekt, und das steckt im Moment, das hat halt ziemlich viele Schwierigkeiten, und die sind vor allem erstens äußerer Natur, weil nämlich Europa inzwischen umzingelt ist von lauter Mächten, die angeführt werden von Politikern, die einer ganz anderen Orientierung folgen. Traditionell im Osten sowieso China, Russland, und dann bleibt eigentlich, dann kann man ganz viel aufzählen. Türkei inzwischen ja auch. Lauter Wüste, mehr oder weniger Wüste Diktaturen, Autokraten und Scheindemokraten. Und zu allem Unglück ist jetzt sogar noch auf der anderen Seite von Europa aus gesehen, nämlich in den USA, mit Trump als obersten Anführer davon, eine Linie an der Macht, die ihrerseits die gemeinsamen westlichen Werte Frieden, Wohlstand, Stabilität, kollektives Regeln statt nationalistisches aufeinander rumhacken, diese alte Linie aufgekündigt hat. Und es ist eine Welt, also wenn man sich umschaut, in Afrika geht es drunter und drüber, und Flüchtlinge und Katastrophen und Kriege vor der Haustür oder auch ein bisschen weiter weg, und ein verrückter Rocketman in Nordkorea und so weiter. Also eine Welt voller Unbill und eine Welt vor allem, die immer weniger regiert wird von in dem Sinne, für den Europa steht und der anzustreben ist. Und deswegen, das sind also die Schwierigkeiten in Europa, die dann auch von außen nach Europa reingetragen werden, und vor allem Putin, aber auch Trump versuchen, unsere europäische Werte- und Solidargemeinschaft zu spalten, haben da sogar Erfolg. Und insgesamt ist uns über die letzten Jahrzehnte, man weiß nicht wie, ist uns verloren gegangen, die Bürger für Europa zu begeistern. Und der proeuropäische Elan, der ist so ein bisschen ermattet. Aber deswegen müssen die proeuropäischen Kräfte umso mehr zusammenstehen. Jetzt ist angesichts dieser äußeren und der von außen verstärkten inneren Gefahren umso mehr europäischer Schutz- und Trutzbund gefragt, um uns in der Welt zu behaupten und nicht demnächst auseinanderzubrechen als Europa und dann komplett zerrieben zu werden zwischen den Großmächten, zwischen den alten und neuen Großmächten im Osten und im Westen. Das ist so ungefähr cum grano salis. Ist das die Art, wie man damit vertraut gemacht wird, mit der Güte des Projekts, mit den Schwierigkeiten, denen es gegenübersteht? Und es ist klar, das ist eine einzige Aufforderung, den Machern dieses Projekts von Herzen Erfolg zu wünschen, ihnen die Daumen zu drücken und gegen Spaltung für europäische Einheit zu sein, bei allen Schwierigkeiten und gerade angesichts aller Schwierigkeiten, die es so gibt. Ich will mal in einem ersten Teil an drei Punkten dieser Erzählung, eben dieses Narrativs, bisschen rumkratzen, und gerade weil das so vertraut ist und weil das einem ja auch immer so angeboten wird, dass man wird richtig drauf angesprochen, auf so Kategorien des allgemein Menschlichen, des vernünftigen Menschen, des Verstands, des Common Sense, der praktischen Vernunft, ja, ist doch klar, Frieden besser als Krieg, und wenn irgendein Tunichtgut von außen uns bedroht, dann müssen wir im Innern umso mehr zusammenhalten und so weiter. Gerade weil das so vertraut ist, will ich da mal ein paar gezielte Zweifel anmelden. Als erstes Mal betrifft das Lob und das Selbstlob Europas als großes Friedenswerk. Das meine ich, das ist so ein Fall. Da wird man so als Mensch angequatscht, der denn sich denkt, oh Gott, wenn ich mir Krieg vorstelle, na das wäre echt, das wäre nicht gut, also lieber Frieden. Und dann soll einem auch wirklich warm ums Herz werden und so muckelig und heimelig soll man sich fühlen und denken, naja, wenigstens Frieden. Da ist schon die erste Unlogik an diesem Selbstlob, besteht schon darin, dass man es diesen europäischen Staaten als ihre Leistung zugute halten soll. Und zwar aus dem Grund ist das eigentlich jetzt nicht ganz selbstverständlich. Weil wenn man sich überlegt, was Frieden ist, jetzt nicht als moralische, sondern als logische Kategorie, die Abwesenheit von Krieg, dann fragt man sich eigentlich, was daran die großartige Leistung sein soll. Weil man muss ja einfach keinen Krieg führen, um Frieden zu halten. Frieden ist wirklich bloß die Abwesenheit von Krieg. Krieg ist eine großartige Leistung. Da ist viel Aufwand für zu treiben. Ein Krieg führt sich wirklich nicht von alleine. Aber damit Frieden ist, muss man einfach bloß nicht aufeinander eindreschen. Ist wirklich die erste Frage, wie kommen diejenigen, die das als Leistung sich und ihrem großartigen Staatenbund zugute halten, wie kommen die eigentlich darauf, dass das so selbstverständlich sein soll, ihnen das auf ihr Konto gut zu schreiben? Also ein etwas aktuelleres Beispiel der weitergehenden Logik dieses Friedensnarrativs. Das ist so ein Auftritt von Macron, dem neuen großen europäischen Shootingstar. Der macht ja jetzt überall in Frankreich so Werbeveranstaltungen für sein Projekt Europa. Und da lädt der Bürger ein und dann sollen die sich beschweren und sagen, was sie gut finden oder auch was sie schlecht finden, und er sagt ihnen dann und er redet dann mit ihnen über Europa. Und da waren neulich in Épinal, das ist so ein kleines Kaff in Lothringen, bisschen gebeutelt von dem Niedergang der Montanindustrie, und da war ein Mann, der hat gesagt, früher hat mein, wenn ich da an der Theke ein Picon, das ist so ein Schnapsgetränk, so ein dort ortsübliches, wenn ich da so ein Picon getrunken habe, dann hat er früher 5 Francs gekostet und jetzt ist er 3 fois plus, jetzt ist er 3-mal so teuer. Und da war neben der Auskunft, dass es ja wohl nicht Europa ist, das den Preis für Schnaps festlegt in seiner Kneipe. Das war mehr so das Vorspiel zu der eigentlichen Antwort, zu der Macron dann geschritten ist. Und die hat gelautet, wörtlich übersetzt, Europa hat uns davon abgehalten, wieder gegeneinander Krieg aufzunehmen. Und zwar seit 70 Jahren. Das hat es vorher noch nie gegeben. Erinnern Sie sich daran, wenn Sie das nächste Mal bei einem Glas Picon sitzen. Das macht jetzt deutlich, was gar nicht einfach die Unlogik von diesem Ding namens Frieden ist es, was Europa ausmacht, darstellt, sondern die ganze Stoßrichtung, die damit angesagt ist und angesagt sein soll. Der hat sich beschwert, dass, und da ist ja dieser Aperitif nur das von mir aus läppische Beispiel für eine viel allgemeinere Beschwerde. Naja, es ist ziemlich teuer inzwischen, so durch sein Leben zu kommen als normaler Franzose. Noch nicht mal solche, das ist ja nun wirklich kein Luxus, noch nicht mal sowas, solche alten vertrauten Sachen gehen einfach so, kann man sich einfach so leisten und so weiter. Der hat sogar noch gefragt, was habe ich eigentlich, was ist der Nutzen für mich von Europa? Die Antwort, wenn du das nächste Mal denkst, dein Schnaps ist zu teuer, dann denk mal dran, dass hier seit 70 Jahren Frieden herrscht. Das ist die Aufforderung, die sehr unverschämte Aufforderung. Alles das, was das Leben wirklich ausmacht, eigentlich zu vergessen. Und gerade angesichts dessen, dass man mit viel Mist zu tun hat, dass es einem schwerfällt, dass man vielleicht sogar von Not und Elend reden kann hier und da, soll ja sowas geben in Europa. Dass man das alles unter dem Gesichtspunkt, na immerhin ist es nicht Krieg, quasi durchwinken soll. Das ist jetzt nicht als logische Kategorie, sondern als moralische Kategorie, als Wert, ist diese Totalabstraktion Frieden, die Aufforderung, sich über nichts zu beschweren, was in Frieden stattfindet. Und sie lebt, diese Aufforderung, mit dem Vergleich, den sie enthält. Ja, denk immer dran, was weiß ich, willst dich über die Teuerungsrate aufregen oder was in den letzten 10, 15, 25 Jahren da in Lothringen an industriellem Kahlschlag stattgefunden hat oder irgendwas, was einem so einfallen kann, was einem nicht passt. Denk da immer dran, 70 Jahre Frieden, alles halb so wild. Der Vergleich, der da, zu dem man da aufgefordert wird und der alles für unwichtig erklären soll, was innerhalb des Friedens stattfindet, der lebt von denen aus, die einen dazu auffordern und denen man dafür auch noch dankbar sein soll, eigentlich von der brutalstmöglichen Selbstbezichtigung. Denn wenn der Macron sagt, l'Europe nous a évité de nous refaire la guerre, Europa hat uns davon abgehalten, wieder gegeneinander Krieg zu führen, dann redet der ja über sich und seinesgleichen, also über die Mächte Europas, über die politischen Subjekte, die Europa ausmachen, als Subjekte, denen der Übergang zum Krieg offenbar das Selbstverständlichste ist. Denn wenn es das nicht wäre, müsste sie ja nichts und niemand und auch nicht sie sich selber und wechselseitig davon abhalten. Aber umgekehrt, wenn sie davon abgehalten werden müssen, wenn sie sich selbst davon abhalten, dann ist das doch eine Selbstauskunft, was ihnen anderweitig offensichtlich das Einleuchtendste offenbar von der Welt ist. Wie immer im Leben. Wenn einer sagt, man soll ihm herzlich dafür gratulieren, dass er jetzt schon einen halben Tag kein Bier getrunken hat, weiß man doch, wen man vor sich hat. Für was für eine Sorte von Subjekten ist denn das, wenn ich das mal ernst nehme mit der Leistung? Wenn wirklich was dran sein sollte, dass es eben gar nicht einfach, wie ich eingestiegen bin, sich sowieso von selbst versteht, man einfach nicht die Panzer rollen lassen muss und dann herrscht schon Frieden. Wenn die selber von sich sagen, das ist für sie gar nicht selbstverständlich, schlappe 70 Jahre mal nicht übereinander herzufallen und die Völker sich wechselseitig in 6- und 7-stelligen und 8-stelligen Größenordnungen ausrotten zu lassen. Womit hat man es da zu tun? Und wenn die dann sagen, das waren die Gegensätze von vorgestern, dann sind ja die Gegensätze weg, dann kann man das Selbstlob für heute schon wieder außer Verkehr ziehen. Wenn sie das sagen, und da ist der Macron und dieses Beispiel ja nicht das einzige, das gibt es in Deutschland seit Helmut Kohl, den ihr nur noch als Toten kennt oder sowas, die Jüngeren unter euch. Der hat damals in den 90er Jahren die Sprachregelung eingeführt, Europa und Euro, das ist eine Frage von Krieg und Frieden. Und wenn heute davon geredet wird, Europa steht vor großen Herausforderungen und die eine große Herausforderung ist, dass die Selbstverständlichkeit europäischen Friedens gefährdet wird, gefährdet ist und deswegen umso mehr Europa gefragt ist, damit es einen davon abhält, dann sind das eigentlich Auskünfte wüster Art. Dann ist auf dem Tisch, wie gesagt, nicht von mir, weil ich gern aus der hohlen Hand Gerüchte streue oder wir so einen ideologischen Vorbehalt gegen alles haben, sondern von denen aus, die das zu vertreten haben, ist offiziell auf den Tisch gebracht, dass sie offensichtlich sich in einem Verhau von Gegensätzen bewegen, die den Übergang auf Krieg eher nicht ausschließen, sodass es eben wirklich besonderer Vorkehrungen bedarf, Frieden zu halten. Aber wenn das schon so ist, dann weiß man endgültig nicht, warum man denen auch noch dafür gratulieren soll, statt sich mal drum zu kümmern, statt die mal mit ihrer selbstlobenden Art, mit der sie einen immer zumindest geistig bedrängen, mal für einen Moment allein stehen zu lassen und sich mal das vorzunehmen, wenn was dran ist, was für Gegensätze sind es denn dann? Also so viel mal zu dieser Legende Abteilung Frieden. Jetzt auch ein ganz aktuelles Beispiel, was den anderen Teil anbelangt. Wir haben erkannt, dass wechselseitiges Übervorteilen und immer nur Konkurrieren und diese Mischung aus Abschotten und gegeneinander Knüppel zwischen die Beine werfen, dass das nicht gut ist, sondern es braucht Zusammenarbeit. Jetzt habt ihr mitgekriegt, dass Macron und Merkel neulich nacheinander beim Trump waren, als die beiden Exponenten der beiden europäischen Kern- und Führungsmächte, um bei Trump in den zwei Hauptdrangsalen, die im Moment anstehen, ein bisschen gute Luft zu machen für Europa. Das eine, die Sache mit den Strafzöllen, das andere, wo der Aufschub gekommen ist, das andere, die Drohung Trumps am 12. Mai, dass den Iran-Deal, diesen Iran-Atom-Deal nicht weiter zu verlängern, was er sogar auf heute Abend vorgeschoben hat. Also während wir hier noch diskutieren, wird der, das ist dann 20 Uhr unserer Zeit, verkünden, wie er es damit halten will. Gut. Ist der Macron als erster hingefahren und ich weiß nicht, wie sehr ihr das verfolgt habt. Jedenfalls war in der deutschen, sowohl in der Presse wie auch unter deutschen Politikern so die Rede davon, naja, eigentlich gar nicht schlecht, dass der hinfährt, weil der hat einen Draht zu dem. Der kann den beeindrucken, der hat ihm neulich schon so fest die Hände gedrückt und der Trump steht auf dem Macron. Da gibt es einen sehr typischen Kommentar dazu im Spiegel. Wo ist es? Hier. Die Kanzlerin hat in ihrer Amtszeit 4 französische Präsidenten erlebt. Am Ende war ihr keiner gewachsen, doch scheint sie in Macron ihren Meister gefunden zu haben. In jede Lücke, die sie lässt, stößt er hinein. Macron erkannte früh, welches Potenzial in der Präsidentschaft von Donald Trump steckt, vor allem für ihn selbst. Dem französischen Präsidenten gelang das Kunststück, sich zugleich als Antipode und als oberster Verbündeter des US-Präsidenten zu inszenieren. Wirklich ein ganz typisches Beispiel für das einerseits, andererseits, mit dem von Deutschland aus erstens Macrons Wille für Europa, auch gegenüber und gerade gegenüber den USA jetzt unter dieser neuen American First Linie für Europa da was rauszuholen, und zweitens was die Erfolgswahrscheinlichkeit anbelangt, die man ihm da bescheinigen muss. Denn Kaum fällt denen auf, dass der Macron, wenn überhaupt ein Europäer, ein europäischer Politiker in der Lage ist, dem Trump Paroli zu bieten, den irgendwie zu beeindrucken oder zu beeinflussen, dann kann es nur Macron sein. Kaum fällt ihnen das auf, sofort wird die Befürchtung hinterhergeschoben, naja, aber ist das dann überhaupt noch die Sache Europas, die Macron vertritt? Kaum hat er offensichtlich oder auch nur scheinbar, da muss man sich gar nicht einmischen, aber kaum sind die Beobachter der Meinung, der als französischer Präsident macht auf den Trump Eindruck, sofort sagen die, und dann lässt er sich von uns nicht mehr beeindrucken. Dann hat er gar nicht einfach gegenüber Trump für uns was rausgeholt, sondern dann hat er sich einen Macht- und einflussmäßigen Konkurrenzvorteil geschafft. Dann ist er in eine Lücke gestoßen, in die wir hinein, die wir gelassen haben. Eine andere sehr durchgesetzte Fassung, die auch richtig so von Politikern der zweiten bis vierten Garnitur in Deutschland verbreitet worden sind. Der soll sich bloß nicht einbilden, dass er, weil er als Anführer Europas jetzt gegenüber Trump, gegenüber China, gegenüber dem Rest der Welt und auch noch in Syrien auftritt, der soll sich bloß nicht einbilden, dass wir uns dann deswegen von ihm abhandeln lassen, irgendwelche Zugeständnisse in der Frage von Euro-Regime, europäischem Finanzhaushalt, Finanzgebaren und so weiter. Also, ich nehme zur Kenntnis, diejenigen, die sagen, Europa braucht, Europa muss vereint sein, Europa, und darin lebt Europa von diesem Zwei-Kolben-Motor Deutschland und Frankreich. Diejenigen sind die allerersten, denen es total vertraut ist, dass ich noch nicht mal im Gegenhalten gegen dritte Mächte einfach was addiert. Noch nicht mal zwischen den beiden oder bei den beiden Kernmächten, die von sich selber sagen, sie sind die Anführer Europas, sie sind die Vorreiter und der Kern. Denen ist vertraut, dass das Einigungswerk, was sie vollbracht haben und an dem sie weiter festhalten und von dem alle sagen, das braucht es heute mehr denn je, dass das nicht die Abwesenheit, im Gegenteil, nicht die Abwesenheit von Machtkonkurrenz, von Belauern, Misstrauen, Abjagen von Einfluss, von Kompetenz, von Mitsprache, Gewicht darstellt. Auch das ist eigentlich, oder man sollte man mal nehmen, als Aufforderung dann nicht wieder abzuwinken gleich und zu sagen, ach, dann ist das eine das Gute und das andere, also das Vereinigen und Miteinander ist das Gute und dass sie dabei dann doch immer konkurrieren, ist irgendwie das Schlechte, was irgendwie nicht so ganz dazu passt, jedenfalls in den Hintergrund treten soll und jedenfalls das Gute nicht stören soll, sondern sich mal zu fragen, wie beides womöglich, ich will keine Vorurteile verbreiten, womöglich miteinander zusammenhängt. Vielleicht addiert sich das ja ein bisschen anders, als das eine wäre bloß die Konkurrenz, um wer führt eigentlich Europa. Das wäre bloß quasi die Restgröße von eigentlich machen wir alle so ein großes gemeinsames europäisches Tralafitti. Und noch einen letzten Hinweis will ich geben, der dazu ermuntern soll, mal ein bisschen geistigen Abstand zu dieser schönen Erzählung von unser aller Europa zu nehmen. Auch wieder was nicht ich mir ausgedacht habe, sondern was mir so die Öffentlichkeit serviert. Also, wieder im Spiegel Nummer 17, 2018, wer es überprüfen will. Merkel steht vor einer Gratwanderung. Sie muss verhindern, dass Macron Geduld oder Gesicht verliert. Zum anderen muss sie Rücksicht nehmen auf Widerständler in den eigenen Reihen. Und selbst auf den CDU-Teil der Fraktionsspitze kann Merkel sich nicht mehr verlassen. Ein Europapapier der Fraktionsvizes Brinkhaus und Leikert war zwar lediglich als Positionsbestimmung deklariert, in Wirklichkeit enthielt es eine versteckte Drohung in Richtung Kanzleramt. Bezug genommen hat dieses Positionspapier auf Artikel 23 des Grundgesetzes, der vorschreibt eine Stellungnahme des Bundestages, die bei allen europäischen Verhandlungen einzuholen ist. Die Regierung verliert dadurch ihre Handlungsfreiheit. Sie kann sich nicht einfach über die Vorgaben des Parlaments hinwegsetzen. Wie aber soll eine derart gefesselte Kanzlerin schwungvoll die Zukunft Europas gestalten? Selbst wenn sie die Ideen dazu hätte, könnte Merkel sie wohl jetzt nicht mehr umsetzen. Das ist auch wieder ein schönes Selbstbekenntnis von so einem Spiegelautor. Dass ihm offensichtlich das Vertrauteste von der Welt ist, dass wenigstens in Sachen außenpolitischer, europapolitischer Handlungsfreiheit nichts näher liegt, als dass die Merkel sich über die Vorgaben des Parlaments hinwegsetzt. Und an Ähnliches werdet ihr euch erinnern aus diesen leidigen Monaten seit der letzten Bundestagswahl, wo ein immer wieder beschworener Mangel, und zwar nicht nur von irgendwelchen Spiegelautoren, sondern eigentlich durch das gesamte politische Spektrum gewesen ist, wenn die nicht mal regierungsbildungsmäßig zu Potte kommen, dann nimmt uns Macron europapolitisch die Butter vom Brot. Oder die Wurst vom Butterbrot oder wie dieses Bild geht. Was sich Deutschland eigentlich überhaupt nicht leisten kann, ist gerade in so einer europa- und weltpolitisch schwierigen Phase das Fehlen einer Regierung. Und denkt nochmal dran, hier ging es nicht um irgendwas, sondern hier ging es um sonst was für eine Opposition, die mit Karabinern vorm Kanzleramt steht oder sonst welchen Widerstand leistet. Sondern hier geht's, was hier beschworen wird als eigentlich untragbare europapolitische Fessel für die Kanzlerin, das ist die Existenz von ein paar Abweichlern in der eigenen Fraktion, die ihrerseits auf nichts anderes drängen als auf eine im Bundes, also in der bundesdeutschen Verfassung schon längst verankerte Prozedur, nämlich bei europapolitischen Verhandlungen ist der Bundestag zu Stellungnahmen gefälligst zu befragen. Das ist, wenn ich es zum Nennwert nehme, also die Auskunft, dass ihr ganzes Treiben nach Europa rein und mit Europa gegenüber dem Rest der Welt nach eigener Auskunft darauf beruht, dass sie nach innen in jeder Hinsicht unrelativiert, unbehindert durchregieren können, unangekränkelt und unbelästigt durch irgendwelche Einwände, die von unten, rechts, links oder sei es auch nur aus der eigenen CDU-Fraktion kommen. Wenn das so ist, dann sage ich eigentlich nichts anderes als die, ich sage nur ein bisschen ein hässlicheres Wort dazu, dann ist das Bekenntnis dazu, wie sehr das eigentlich ein herrschaftliches Projekt ist, wie sehr ihre Europapolitik also darauf beruht, dass sie die anerkannte und die unbedingte und unrelativierte Macht über ihre Bürger haben, von deren Bedenken, geschweige denn Kritiken, geschweige denn Widerstand, sie in keiner Weise behelligt werden. Wenn das schon so ist, wenn die schon sagen, ihr Projekt braucht die Freiheit von jeder Belästigung in Sachen Einwand oder erst recht Widerstand, dann soll man sich selber mal die Freiheit nehmen, die man hat, mal zu prüfen, was dieses Projekt ist, auf dessen Zustimmung sie einen ja zugleich immerzu einschwören wollen. Immerzu reiben sie das Ding Europa, wie gesagt, von dem die sagen, da müssen sie ungestört sein, das müssen sie untereinander abhandeln, da dürfen die Völker und ihre Parlamentarier nicht stören. Dieses Projekt soll man sich zugleich als normaler deutscher, französischer, portugiesischer, was weiß ich eben, europäischer Bürger einleuchten lassen als, das ist eigentlich unser aller Ding und die machen das stellvertretend und ich muss mir deren Sorgen als meine Sorgen einleuchten lassen. Die liefern keinen guten Grund, es so zu sehen. Also soll man es auch mal lassen, wenigstens für eine Weile, wenigstens mal für einen Abend. Und vielleicht, wenn sich dann doch rausstellen sollte, nein, da ist was dran, dann stellt sich halt raus. Aber das Vorurteil, diese ganze Tour, sich damit befassen zu lassen, das Vorurteil ist jedenfalls erstmal nicht sehr angebracht. Das waren jetzt mal Klarstellungen in diese Richtung. Es lohnt sich mal ein bisschen anders drüber nachzudenken. Weil, wie gesagt, die Art, in der man damit vertraut gemacht wird, die ist nicht sehr logisch, nicht sehr glaubwürdig. Im Gegenteil. Was ist also dieses Ding? Und da will ich mal an einer Affäre versuchen, einstiegsmäßig ein paar Überlegungen anzubieten, der alternativen Art. Neulich ist doch da dieser Skripal vergiftet worden in England und irgendwie war klar, Europa soll die Russen verurteilen, also Russland. Und wer hat sich wieder verweigert? Griechenland war es. So, und dann ist Folgendes wieder aus dem Spiegel. Als die EU-Außenminister tagten, gab es eigentlich kaum noch Zweifel, dass die Spur nach Moskau führt. Allein Griechenland war anderer Meinung. Die Folge, das Statement der Europäer enthielt nicht jenen Satz, den viele erwartet hatten, nämlich eine eindeutige Schuldzuweisung an Moskau. Geht es nach der EU-Kommission, soll es mit dieser außenpolitischen Selbstverzwergung bald vorbei sein. Europa müsse endlich weltpolitikfähig werden, mahnte Jean-Claude Juncker, das ist der Kommissionschef. Junckers Beamte arbeiten daher an Vorschlägen, wo und in welchem Umfang künftig das bei außenpolitischen Fragen geltende Einstimmigkeitsprinzip verändert werden könnte. Punkt. Jetzt will ich daraus ein paar erste Schlussfolgerungen ziehen. Und auch wieder in der Form, wenn es so ist, wie da demonstriert und ja auch dann politisch praktiziert wird. Nämlich, dass die großen europäischen Mächte, die auf weitere Fortschritte in Sachen europäischer Vergemeinschaftung, hier in Sachen Außenpolitik drängen. Vor allem Deutschland und Frankreich und dann die Brüsseler Institutionen ja ihrerseits. Wenn es schon so ist, dass die sagen, sie halten dafür irgendwelche Einsprüche von so minder bemittelten Staaten wie Griechenland nicht mehr aus, dann ist das nicht nur ein Hinweis drauf, sondern dann ist sehr haarscharf die Schlussfolgerung also fällig, dass das, was Sie mit Europa verbinden und mit europäischen Fortschritten, also wofür Sie europäische Fortschritte haben wollen und was überhaupt deren Inhalt ist. Dass das im Gegensatz dazu steht, dass alle europäischen Staaten dem zustimmen können, weil es offensichtlich im Gegensatz dazu steht, was diese anderen europäischen Staaten wollen. Denn eins ist ja arschklar, wenn die europäischen Fortschritte, wenn alle europäischen Staaten davon was hätten, dann hätten sie keinen Grund, sich zu verweigern. Dass sie nicht zustimmen, ist ja bloß der, ist ja am politischen Willen bloß ausgedrückt, sie kalkulieren offenbar genau entgegengesetzt. Und jetzt ist offenbar, dass Europa von denen aus, die es maßgeblich machen, ein Projekt, was einerseits alle europäischen Staaten, die dazugehören, einschließt und einschließen soll und offensichtlich also braucht und zugleich sich nicht damit verträgt, länger Rücksichten auf die zu nehmen, die in Form des Einstimmigkeitsprinzips bisher richtig rechtlich ihnen zuerkannt waren, das war ja ein konstitutives Element der EU, da gibt es nicht Mitglieder erster und zweiter oder dritter Klasse, sondern die sind alle gleich, nämlich gleichberechtigt, nämlich gleich stimmberechtigt. Aber offensichtlich ist das von denen, die es kalkulieren und die Fortschritte haben wollen, auch gar nicht so gemeint, und wenn wir dann die Fortschritte haben, dann lösen sich die Gegensätze in Luft auf, sondern das verbindet sich für die damit, dass sie die Nach- und Unterordnung des Rests dieser europäischen Staatenfamilie brauchen. Also das ergibt dann auch wieder die Frage, was soll denn dann der Inhalt von dem von Weltpolitik fähig sein, denen vorschwebt. Zweite Schlussfolgerung, einfach aus dieser Querele und aus dem Umstand also, dass auch die großen Mitglieder an den kleinen Mitgliedern sich vor einer Schranke offensichtlich finden. Da ist ja der Skripal-Fall nur einer unter vielen. Das ist ja in anderen Fällen, gerade in der Flüchtlingsfrage und so weiter, ist das ja noch ganz anders ruchbar geworden, dass die sich irgendwelchen Drängen verweigert haben und das auch erstmal konnten und sich auf die europäischen Statuten berufen konnten, nämlich da, wenn wir da nicht zustimmen, dann könnt ihr das nicht einfach als europäisches Recht setzen. Jetzt, wenn dem so ist, dass Europa bis dato eine zwischen den europäischen Staaten gleichberechtigt ausgehandelte Angelegenheit ist, deswegen stören sich ja überhaupt die anderen so dran und wissen nicht, wie sie dem beikommen sollen. Dann muss es so sein, dass alle Momente von Zerwürfnis in diesem Club, alle Momente von schärfer werdenden Gegensätzen, alle Momente von Zerfall, die gerade in Europa im Moment zu begutachten sind, Ergebnisse dessen sind, worauf die sich vorher alle geeinigt haben. Das, was es jetzt an europäischen Auseinanderbrechen zu beobachten gibt und von den Pro-Europäern beklagt wird, das kann nicht einfach, so wie man es sich immer einleuchten lassen soll, ein Fall von außen herangetragener Spaltung sein. Das kann auch nicht einfach ein Fall, wie die andere Fraktion sagt, ein Fall davon sein, dass sich die Großen einfach so gegen die Kleinen durchgesetzt und die immer übergangen haben. Das gab das nicht, dass man kleine Staaten übergeht. Aber es Es ist ja zu konstatieren, es gibt große und mächtige und erfolgreiche Nationen in Europa und es gibt welche, die sind ziemlich auf den Hund gekommen. Dass die einen jetzt sagen, wir halten es nicht mehr aus, Rücksicht zu nehmen, wenigstens auf die formelle Souveränität der anderen und die formelle souveräne Gleichberechtigung der anderen, beweist, dass es kein Betriebsunfall, keine Abwesenheit europäischer Einigung ist, sondern wenn jetzt allerorten geklagt wird, wie beschissen ist denn eigentlich diese Union beieinander, sondern dass es sich dabei um die Resultate dessen handelt, was sie eingerichtet haben, unter der Zustimmung von ihnen allen. Also ist jetzt das, was an innerem Zerwürfnis und an innerer Krise Europas zu begutachten ist und von vielen Seiten beklagt wird. Nächste Schlussfolgerung. Da muss man den Grund dabei nicht bei Tunichtguten wie Putin oder bei durchgeknallten Nationalkatholiken wie den Kaczynskis oder so suchen, sondern das muss an dem liegen, was sie eingerichtet haben. Das muss an dem liegen, was eigentlich europäische Gemeinschaft bis dahin geheißen hat. So, die Frage muss man sich stellen. Jetzt habe ich sie gestellt, jetzt versuche ich eine Antwort drauf zu geben. In zwei Teilen. Erstens, was ist denn der Stoff, der zentrale Stoff, der zentrale Gegenstand dessen, was sie vergemeinschaftet haben? Und zweitens, was heißt denn da Vergemeinschaftung? Bei diesen beiden Dingern muss das liegen, da muss die Ursache dafür liegen. Für all das, was ich auch vorhin angedeutet habe, dass Gegensätze und Konkurrenz nicht das Gegenteil von Vergemeinschaftung sind, sondern offenbar irgendwie dazugehören. Und zwar so weitgehend, dass in Europa jetzt nicht nur irgendwelche Stimmungen, sondern wirkmächtige politische Tendenzen in die Richtung gehen, sollen wir den Club nicht abschaffen, sollen wir als Nation nicht aus ihm austreten. Also, der Stoff, den sie vergemeinschaftet haben, das Kernstück ihrer Union, das ist kein großes Geheimnis, das ist ihr großer gemeinsamer Markt, das große in Europa binnenmäßig organisierte Hin und Her von Waren, von Geld, von Kapital, von Anlegen und auch von Arbeitskräften, also Personenfreizügigkeit und so weiter. Sie haben ihren ökonomischen Austausch irgendwann angefangen, gemeinsam zu regeln und zu regulieren und das immer weiter fortschreitend bis hin zu einem gemeinsamen Geld. So, was heißt denn das? Was heißt denn da Ökonomie, gemeinsamer europäischer Markt, gemeinsamer europäischer Wirtschaftsblock? Weiß man ja, 500 Millionen Konsumenten und auch ein paar schicke Firmen und auch noch ein paar Bankenplätze. Jetzt gibt es mal den ersten substanziellen Hinweis darauf, wie viel Gegensatz in dem steckt, was sie da vergemeinschaften. So viel ist einem wachen Zeitgenossen und Mitglied der wissbegierigen Jugend bekannt. Marktwirtschaft, auch wenn man ansonsten nicht viel über die weiß, das ist eine allseitige Konkurrenz um Geld. Marktwirtschaft, das ist von denen aus, die sie betreiben, schon mal überhaupt keine gemeinschaftliche Angelegenheit. Jeder weiß, und wenn man mal die außen vor lässt, die sowieso bloß immer arbeiten gehen, um ein bisschen Geld zu verdienen, weil sie es zum Leben brauchen und nachher haben sie wieder so wenig verdient, dummerweise, dass sie nächsten Monat wieder arbeiten gehen, wenn man sie arbeiten lässt, sondern wenn man mal die nimmt, die wirklich die Wirtschaft machen und die dann deswegen auch immer die Wirtschaft heißen und die Krawatten anhaben und deren Unternehmenszahlen man dann jeden Tag vor der Tagesschau serviert kriegt, weil es auf die offensichtlich wirklich ankommt. Von denen ist doch bekannt, dass da wir machen Wirtschaft ein einziger großer Gegensatz ist, eine Konkurrenz um Zahlungsfähigkeit, um Absatzmärkte, um Investitionen, um Zugang zu Kredit und so weiter. Also das zu europäisieren heißt, europaweit diese Konkurrenz gemeinsamen, nicht bloß nationalen, sondern koordinierten Regeln zu unterwerfen, und zwar dadurch, das war die Kalkulation, und sie dadurch freizusetzen. Wohlgemerkt die Konkurrenz marktwirtschaftlicher Unternehmen um Gewinne, um Kredit und so weiter. Wenn man jetzt überlegt, was heißt da freisetzen und was heißt da gemeinsam regeln? Da bin ich beim zweiten Teil. Was heißt da schon gemeinschaftlich regeln? Dann muss man sich kurz vor Augen halten, was sind eigentlich so Regeln einer marktwirtschaftlichen Privatkonkurrenz ums Geld? Naja, das sind ja nicht einfach irgendwelche mehr oder weniger verbindlichen Ansagen, macht's mal so, das wäre von Vorteil, haltet euch daran, das sind ja keine Rechenregeln, sondern das sind per Staatsgewalt erstmal national durchgesetzte Vorschriften, was dahingehend was erlaubt und was verboten ist. Ohne die offensichtlich schon eine nationale Marktwirtschaft, eine nationale kapitalistische Konkurrenz nicht auskommt. Eben weil sie ein Bündel, ein ganzes System von Gegensätzen enthält. Muss man überhaupt schon vorschreiben und muss mit Staatsgewalt absichern, dass das Eigentum geachtet wird, und so weiter und so fort. Was da Regeln heißt, ist also der Gebrauch des nationalen Gewaltmonopols im Sinne dessen, dass man zumindest erstmal national eine Marktwirtschaft mit ihren ganzen Gegensätzen gedeiht. Darin hat überhaupt, dafür braucht ein Staat, der über so eine Ökonomie regiert, dafür braucht er überhaupt seine Gewalt und dafür gebraucht er sie auch. Das ist der Inhalt seiner souveränen Verfügung übers Gewaltmonopol. Das ist der ökonomische Inhalt seiner souveränen Herrschaft über das lebende und tote Inventar der Nation. Da zu sagen, das vergemeinschaften wir, hat dann also den Inhalt, auf mehr oder weniger große, jedenfalls in Europa immer größere Teile, eben der autonom gebrauchten Freiheit des souveränen Gewaltmonopols oder der gewaltmonopolistisch bewährten Souveränität zu verzichten. Da ist Vergemeinschaftung ein Verzicht auf nationale Eigenständigkeit, und zwar nicht bei irgendwas, sondern bei lauter Sachen, nämlich dem Prinzip nach, dabei, was ein Staat, was ein Nationalstaat überhaupt als Nationalstaat konstituiert, nämlich seine freie Verfügungsgewalt über Land und Leute. Jetzt ist das noch nicht mal der Gipfel von allem, sondern jetzt kommt zu dem beiden, was ich gesagt habe, Vergemeinschaftung in Europa dem Kernbestand nach oder dem Prinzip nach, Das ist die Freisetzung marktwirtschaftlicher Konkurrenz über die Grenzen hinweg, und zwar dadurch, dass man sich auf gemeinsame Regeln einigt und die nimmt wie ein Recht, das einen selbst als Souveränität gegenüber den anderen Staaten bindet. Obwohl, wie gesagt, ein Staat von Haus aus überhaupt als Staat ein Subjekt ist, das über sich kein Recht kennt, sondern überhaupt nur allen, die ihm unterworfen sind, die Rechte verpasst. Jetzt kommt da noch dazu, dass sie ja gar nicht nur das konkurrierende, also sehr gegensätzliche Treiben der privaten Wirtschaftssubjekte freigesetzt haben, sondern dass sie, und zwar keine Minute lang, auch untereinander gar nicht aufgehört haben, um die nationalen Erträge aus dem privaten Treiben als nationale Standorte, als Staaten, die was davon haben, eben auch untereinander zu konkurrieren. Das ist beachtlich, denn jetzt ist es ja so, im Innern einer modernen Marktwirtschaft, klar, die Wirtschaftsbürger, die kennen sowieso keine Gemeinsamkeit. Da ist Reichtum sowieso das, was sie haben und wovon sie die anderen ausschließen. Das sind die Erfolge, die man wirtschaftlich erzielt, die immer die von Haus aus, das ist gar nicht anders zu haben, ist auch jedem vertraut. Das sind immer die, die man gegen die anderen erringt. Den Standpunkt eines gesellschaftlichen, nämlich nationalen Reichtums, einer Addition der privaten Reichtümer, den gibt es überhaupt nicht bei den Bürgern. Denen, die arbeiten nicht, denen, die arbeiten lassen nicht, sondern die gibt es überhaupt bloß bei der Staatsgewalt, die oben drüber steht und die alle aufpasst und die alle per Gesetz in einen irgendwie dann gesamtnational produktiven Zusammenhang zwingt, dessen Erträge sich auch wirklich bloß für den Staat addieren. Der stellt sich oben drüber und sagt, insgesamt gibt es dann ein Wirtschaftsaufkommen, von dem profitiere ich als Drübersteherische, das ganze Inszenierende, das ganze Regulierende, Staatsgewalt. Und zwar mal ganz prinzipiell dadurch, dass man dann in dem Wirtschaftsaufkommen die Basis davon hat, sich als Staat per Steuern, die man allen wegnehmen kann, qua Hoheit bedient. Das macht einen als staatliche Macht mehr oder weniger dick und fett. Das ermöglicht einem mehr oder weniger dann auch, sich über das Steueraufkommen hinaus bei den Finanzmärkten zu verschulden und sich das zu leisten als staatliche Macht, was man meint, dass man sich und der eigenen Macht und Größe und allen Projekten, die man damit verfolgt, schuldig ist. Darin konkurriert jeder Staat gegen jeden anderen. Auch das kennt man, auch das ist jedem das Vertrauteste von der Welt, dass Nationen in der Rangliste sich wiederfinden. Was den Erfolg anbelangt, den sie aus dem ganzen internationalisierten Wirtschaftstreiben haben. Und das Irre an Europa ist, also das entscheidende Moment ist, dass Vergemeinschaftung zu keinem einzigen Augenblick auch nur heißen sollte, wir treten wenigstens als europäische Staaten, wenigstens untereinander von dieser zwischenstaatlichen, zwischennationalen Konkurrenz zurück, sondern die haben den, man muss wirklich sagen, welthistorisch erst und in dieser Form und Tragweite bis dato einmaligen Kasus sich erlaubt, sich auf ein gemeinsames Regelwerk, ein sehr weitgehendes gemeinsames Regelwerk zu einigen für die Konkurrenz, die sie gegeneinander führen als Standorte. Und jetzt kriegt man, glaube ich, also jetzt kommt noch ein bisschen was zu dem dazu, was ich vorhin gesagt habe, was eigentlich eine Zumutung für eine nationale Souveränität ist, nämlich auf den freien Gebrauch, auf den jederzeitigen freien Gebrauch ihrer Souveränitätsrechte nach innen und im Verhältnis zu anderen zu verzichten. Eben weil das, was ein Staat als Staat ausmacht, eben dieses ist, der Standpunkt und die Fähigkeit, nichts als gegebene Größe, der man sich irgendwie einfach beugen muss, hinzunehmen. Es kommt ja jetzt noch dazu, dass wenn Verzicht auf souveränes Rumfuhrwerken, sich einigen auf diese oder jene, was weiß ich, Vorgabe, wie krumm darf eine Gurke sein, wie hoch müssen Zölle oder dürfen sie überhaupt nicht mehr sein und so weiter, bis hin dazu, wie müssen Ausschreibungen in Europa, öffentliche Projekte erfolgen. Wenn das alles nicht die Konkurrenz gegeneinander abschaffen sollte, sondern der Modus der Konkurrenz gegeneinander gewesen ist, da heißt ja dann gemeinsame Regelung, die Staaten verpflichten sich in immer weitergehendem Maß drauf, die sich in der Konkurrenz der Unternehmen über alle Standorte hinweg in Europa einstellenden Resultate, wenn man so will, als gegeben hinzunehmen. Und alle Korrekturen an Resultaten, die einem nicht passen, peu à peu sich zu verbieten. Also zum Beispiel ist jedem bekannt, jetzt der Trump führt es ja wieder vor, das gehört durchaus zum Inventar souverän agierender Mächte, dass wenn ihnen das eine oder andere Resultat von Außenhandel nicht passt, dass sie dann sagen, dann belegen wir das Kraft unserer Hoheit, Kraft unserer Gewalt, an der keiner vorbeikommt, belegen wir das mit Zöllen, korrigieren womöglich eingetretene Resultate, setzen neue, für uns bessere Bedingungen für die nächsten Runden der Konkurrenz. Man kann auch ganze Branchen, für ganze Branchen den Außenhandel mal verbieten. Findet auf der Welt immerzu irgendwo statt. Es gibt auch Korrekturen, die gehen, oder staatliche Eingriffe, die gehen so, dass sie Vorschriften darüber erlassen, wie Produkte und Produktionen auszusehen oder abzulaufen haben. Eben damit man die einheimische Industrie in ihrer Konkurrenz gegen die auswärtigen Konkurrenten schützt, nach Möglichkeit bevorteilt. Auf das ganze Inventar, über das jede staatliche Hoheit von Haus aus erstmal verfügt, haben die Europäer beschlossen, gemeinsam zu verzichten und sich tatsächlich der Konkurrenz, die ihre kapitalistischen Unternehmen innerhalb der europäischen Grenzen hinweg veranstalten, sich der auszusetzen. Und jetzt ist damit auch klar, wenn man sich weitgehend diese, man kann es technisch ausdrücken, administrativen, der politischen Sache nach, sind es eben staatsgewaltmäßigen Korrekturen entschlägt. Und zwar alle beteiligten Standorthüter gleichermaßen. Alle haben denselben Verzicht zu üben. Dann radikalisiert das nicht nur das Stattfinden der Konkurrenz, sondern wenn diese administrativen Fesseln nicht mehr angelegt werden dürfen, sondern dann radikalisiert das natürlich auch die Konkurrenzresultate. Dann ist arschklar, wenn staatliche Korrekturen vorwegnehmende oder nachlaufende Korrekturen an der privaten ökonomischen Konkurrenz um Geld, um Kredit, mit den Waffen der Konkurrenz, mit den Mitteln dieser privaten Konkurrenz nicht oder immer weniger erlaubt sind, dann wird das, was die Mittel dieser Konkurrenz vermögen, umso schärfer. Das radikalisiert dann die Scheidung innerhalb Europas, die Scheidung der Nationen, die über Kapitale verfügen, die groß genug und dann deswegen auch rentabel genug sind und dann deswegen auch über Kredit genug, also kreditwürdig genug sind, dass sie die Konkurrenz immer von neuem anleiern und da ihre Konkurrenten damit ihre Konkurrenten aus dem Feld schlagen. Und in die anderen Standorte, die über solche Kapitale nicht verfügen. An der Stelle schon mal, das ist mal das ganz Prinzipielle, die ganz prinzipielle Überlegung dazu. Dieses Gemeinschaftsprojekt war in dieser inneren Hinsicht ein gigantisches Konkurrenzprojekt. Das ist in der inneren, also nach Europa rein, nicht das gewesen, jetzt machen wir es uns muckelig, jetzt verzichten wir darauf, uns nationalen Reichtum abzujagen, sondern das war der Entschluss, wir setzen die Konkurrenz gegeneinander unter ein gemeinsames Regime, verschärfen sie, setzen sie frei mit der Kalkulation, ja, so wird's einem vorgerechnet, das ist aber so mehr auch das infantile Bild dazu, dann wächst der Kuchen, von dem dann alle mehr haben. Selbst wenn man zu dieser Metapher aus dem Bäckerhandwerk nicht weiter viel sagen will, eins unterschlägt sie auf jeden Fall, dass jede Konkurrenz notwendig ihre Gewinner und Verlierer produziert. Und wenn er euch die Staaten anschaut in Europa, wonach sie geschieden sind, dann ist, glaube ich, sehr eindeutig, nicht nach dem pro- oder antieuropäischen Geist ihrer Völker, sondern dann ist exakt das, welche Nation vermag, gemessen an den Maßstäben, die sie überhaupt mit ihrem Gemeinschaftsprojekt so richtig freigesetzt haben, vermag gemessen an den Maßstäben zu realisieren, also Erfolg zu haben, und welche geraten notwendig ins Hintertreffen, weil sie überhaupt schon als sehr angehängte Nationen in die Sache eingestiegen sind. Jetzt will ich vielleicht nur noch zwei Zusatzbemerkungen dazu machen. Und dann habt ihr bis jetzt vermieden, mich zu unterbrechen. Fangen wir dann an zu diskutieren. Die erste ist, das hat bei den Staaten, die sich daran beteiligt haben, eben weil sie keine Sekunde lang aufgehört haben als Standorte, um Wachstum, wer kann das zum eigenen Vorteil ausnutzen, dass man sich wechselseitig mit immer weniger Beschränkungen ökonomisch benutzt. Weil das ganze Vorhaben war, hat kein der beteiligten Subjekte auch nur eine Sekunde lang sich auf den Standpunkt gestellt, ja gut, dann haben wir weniger zu tun, dann lassen wir die Unternehmen machen und möge der bessere gewinnen und schauen wir mal, was rauskommt. Gerade das, dass sie sich darauf geeinigt haben, sie wollen die Konkurrenz gegeneinander nicht mit den Methoden der Beschränkung des Außenhandels oder der Modifikation des Außenhandels führen. Gerade das hat die Staaten selbst umso mehr aufgestachelt, alle anderen Mittel, die sie als Nationalstaaten weiter in der Hand haben und in der Hand haben dürfen, für diese Konkurrenz umso mehr in Anschlag zu bringen. Was meine ich damit? Wenn das also die untereinander, wenn das die Einigung ist, untereinander im ökonomischen Austausch miteinander, im ökonomischen Wettbewerb, schön ausgedrückt, untereinander, soll quasi ohne jede Dazwischenkunft, quasi in Reinform, nur gelten, was kapitalistisch am profitabelsten und am rentabelsten ist. Dann geht da unter anderem, und zwar als allererstes, alles ein, was die Billigkeit und die Verfügbarkeit und insgesamt die Gebrauchbarkeit des nationalen Arbeitsvolks anbelangt. Das eine große und die entscheidende Waffe moderner kapitalistischer Unternehmen, ihre Produktivität ist das eine, dass das kapitalistische Produktivität ein Verhältnis zum Lohn der Leute einschließt, ist was anderes. Und auch wenn man sich darüber noch nicht allzu viele Gedanken oder kritische Überlegungen gemacht hat, eines wird einem brettelbreit ja auch immer vorerzählt und serviert, dass die Billigkeit, also das, dass die Leute möglichst wenig davon haben, dass sie arbeiten, dass sie möglichst wenig Lohn verdienen, dass das ein Vorteil für die ist, die die Löhne zahlen, das ist jedem vertraut. Und ihr könnt daran denken, was der große Sprung der Deutschen damals in den Ende der 90er Jahre gewesen ist, mit der sie ihre etwas später als bei den anderen Europäern eingerissene Krise bewältigt haben. Und was die Merkel einem heute noch genüsslich vorerzählt, mit dem Bild von den Hausaufgaben, die wir Deutschen gemacht haben, weil ein demokratischer Politiker sich für kein kindisches Bild offenbar zu blöd ist. Was ist denn gemeint? Jeder weiß es mit den Hausaufgaben. Die Deutschen haben viel eher als alle anderen es hingekriegt, ihr Volk sehr umfassend, sehr systematisch und sehr weitgehend als nationale Arbeitsressource zu verbilligen. Alle dann als Besitzstände beschimpften Arbeitnehmerrechte, alle möglichen sozialstaatlichen Verwaltungsprozeduren und eingerichteten Rechte und so weiter, einer ziemlich kahlschlagmäßigen Überprüfung zu unterziehen und die entsprechend ausgehen zu lassen, was man überhaupt noch gebrauchen kann davon und so weiter. Und das ist alles, und das mag man als Marktradikalismus und so weiter beschimpfen. Und es hat ja einen Moment von Radikalität. Nur man muss sich klar machen, nochmal, das folgt ganz der Logik, die sie mit diesem scheinbar biederen, scheinbar netten, scheinbar, also wenn man dem Schein aufsitzen mag, scheinbar ganz solidarischen Projekt, wir machen eine große europäische Binnenwirtschaft, von der haben wir dann alle mehr. Das entspricht und entspringt genau dem Prinzip, was sie damit eingerichtet haben. Nochmal, wenn da europäische Einigung, wenn die überhaupt den Inhalt und den Zweck hat, die Konkurrenz der Kapitalisten und damit die Konkurrenz der Standorte freizusetzen und nichts anderes gelten zu lassen, als die dafür einschlägigen und dafür brauchbaren marktwirtschaftlichen Mittel, dann setzt das überhaupt und soll aussetzen die Völker dieser Konkurrenz. Dann ist das überhaupt gleichbedeutend mit dem Beschluss, wir unterwerfen die Völker erstens dieser freigesetzten kapitalistischen Konkurrenz und zweitens allen Maßnahmen, die die Staaten dann deswegen und erst recht für einschlägig halten. Und deswegen ist es auch wieder erstens theoretisch falsch und moralisch einfach schändlich, wenn so getan wird, als ob das, dass die Völker jetzt so beieinander sind, wie sie beieinander sind in Europa, mit diesem Projekt, mit dem ganzen Projekt nichts weiter zu tun hat, als dass die schlechte Stimmung unter den verarmten Völkern eine blöde Bedingung dafür ist, dass die Eliten dieses Projekt nach ihren Maßgaben einfach frei und radikal weiter fortsetzen können. Das ist mal das eine. Das andere, letzte, was ich noch dazu bemerken will, ist, das hat ja nicht bloß für viel Unbill am Lebensstandard der Völker gesorgt, sodass man jetzt in Griechenland, und da muss man dann nicht mal bis nach Griechenland fahren, da muss man sich bloß deutsche Mülltonnen angucken, die, von denen ja auch keine mehr sicher ist, von irgendeinem Rentner auf Pfandflaschen durchsucht zu werden. Das ist das eine, was das an den Völkern angerichtet hat, und zwar notwendigerweise. Es hat aber auch, das habe ich ja vorhin schon gesagt, an den Staaten notwendigerweise nicht bloß für eine Sortierung in die einen profitieren ein bisschen mehr, sondern die anderen profitieren ein bisschen weniger gesorgt, sondern gerade weil sie sich immer weitergehend verboten haben, korrigierend einzuwirken auf die Konkurrenz, also die Konkurrenzresultate, die sie aneinander bewirken, hat es für die Staaten selbst zu ziemlich ruinösen und sehr weitgehend ruinösen Resultaten geführt, die zum Beispiel am Falle Griechenlands ohne Übertreibung dahingehend zusammenzufassen sind, dass diesem Staat, dieser Staatsgewalt in Griechenland, ihr Volk und ihre Ökonomie als ihre produktive Machtbasis abhanden gekommen ist. Und das stellt mit Notwendigkeit die nächste Frage, über die rätseln wir jetzt dann gemeinsam ein bisschen rum. Nämlich, wie konnte das so lange gut gehen? Also erstens, wofür haben die sich dann eigentlich darauf eingelassen, auf diesen gewaltigen Widerspruch, der für alle beteiligten Nationen, nicht nur für die Verlierer, ein sehr gewaltiger Widerspruch ist. Denn auch eine deutsche Nation ist mit aller Selbstzufriedenheit, auch mit aller moralischen Frechheit, mit der ihre Führer auftreten, nicht sehr glücklich über den Zustand, der jetzt in Europa herrscht, von dem sie sich natürlich weigern zu sagen, mit dem hätten sie irgendwas zu tun. Aber das ist nun mal so, in dem Maße, wie sich Deutschland der darin besteht, dieser Zustand, dass natürlich in dem Maße, wie Deutschland sich als der absolut überlegene Konkurrenzgewinner herausgestellt hat, die Konkurrenzverlierer nicht nur zu Verlierern und als solche unglücklich macht, sondern sie vor allem als brauchbare Objekte deutscher Außenwirtschaft untauglich macht. Erstens und zweitens als Mitglieder in einer politischen Union, deren Zustimmung man für alle Fortschritte braucht und dann auch kriegt, zunehmend unwillig. Das war ja das Zitat vom Eingang dieses zweiten Teils. Also die Sache ist auch, diese Scheidung ist auch für die Gewinnernation ein ziemlicher Widerspruch. Deswegen, erstens stellt sich eigentlich die Frage, wofür haben Sie sich darauf eingelassen? was ist das, was Sie mit Europa vorhaben, dass Sie jeden Widerspruch, auch jeden Ruin, den Sie aneinander erzeugen, zumindest von Seiten der Macher, der Führernationen aus, als relativ unwichtig, jedenfalls als auf jeden Fall hinzunehmend und einzupreisen und einzukaufend erscheinen lässt, weil Ihr Projekt das offenbar wert ist. Aber worin besteht es dann? Was ist die Zielrichtung? Die liegt dann offenbar gar nicht im Verhältnis einfach untereinander, sondern in Konkurrenz gegenüber Dritten. Und da verrate ich, glaube ich, jetzt nicht so viel, wenn ich die These noch dazu sage, nämlich von Anfang an gegenüber den USA. Und eine andere, damit gar nicht deckungsgleiche Frage ist, man mag sich ja auf so manchen Widerspruch einlassen wollen, kennt man auch aus dem, mehr oder weniger aus seinem Leben. Nur, dass man ihn durchhält, dass die Sache überhaupt so lange hält, ohne auseinander zu fliegen, ist ein eigenes Rätsel. Wenn ich vorhin gesagt habe, dieser Souveränitätsverzicht, zu dem Sie immer weitergehend sich gedrängt und auf den Sie sich immer weitergehend geeinigt haben, warum war der eigentlich wirklich so lange haltbar? Irgendwie muss es was Drittes gegeben haben, was so eine Nation wie Griechenland zum Beispiel oder andere bis jetzt davon abhält, sich auf das, was man an autonomer Gewalthoheit als Staat verfügt, auch mal wieder zu besinnen und zu sagen, leckt uns am Arsch. Wir fühlen uns an nichts mehr gebunden. Was ist die Basis dafür gewesen, dass der innereuropäische Frieden, den so Merkels und Macrons Tag ein, Tag aus beschwören und von dem ich hoffentlich jetzt ein ausreichend hässliches Bild gezeichnet habe, was ist denn eigentlich der wirkliche Grund dafür, dass der alle Gegensätze und wechselseitigen Zumutungen bis heute überstanden hat? Da ist die Antwort lustigerweise schon wieder Amerika. Aber das lasse ich jetzt endgültig als Rätsel stehen und jetzt müsst ihr mal anfangen, was zu sagen. Also, dann lese ich gleich noch was vor und dann wird jetzt darüber nachgedacht und gestritten. Oder so, ja.
Vielleicht kannst du mal noch was zu dem Fall Skripal sagen. Du hast es ja vorhin als Beispiel angeführt, dafür, dass die europäischen Staaten das jetzt nicht mehr aushalten wollen, dass die alle gleichmäßig stimmberechtigt sind, Mitspracherechte haben, sondern dass an dem Fall allein, dass Griechenland nicht in die Russland-Verurteilung mit einsteigt, dass das ein außenpolitischer Schaden für die EU wäre. Sie tritt nicht mit einer Stimme auf, sie ist nicht machtvoll, wenn die sich untereinander nicht einig sind. Das habe ich verstanden und das leuchtet mir ein. Ich verstehe aber irgendwie überhaupt nicht, was dieser Fall Skripal überhaupt im politischen Gehalt hat. Ich weiß nicht, was da los ist, wenn in Großbritannien ein ehemaliger russischer Agent oder der da übergelaufen ist, vergiftet wird und Großbritannien sagt, und die Presse und alle polemisieren, ja bevor irgendeine Beweislage eintritt, bevor irgendeine Beweissicherung eintritt, wissen die schon, das muss Russland sein. Also da war Russland am Werk und jetzt weisen sie den Mann aus. Und die ganze EU steigt ein und jetzt weisen alle Diplomaten aus und sagen Russland, das ist eindeutig, da haben wir Beweise dafür. Und selbst die Tagesthemen entdecken skeptisch, na, die sprechen doch bloß von Indizienketten. Da ist doch überhaupt nichts bewiesen, ist es nicht gefährlich, wenn man jetzt gleich gegen Russland vorgeht. Meine Frage ist, wieso kommt es jetzt in diesem, oder wieso kommen die in dem Fall überhaupt drauf? Jetzt muss einstimmig gegen Russland agiert werden, wenigstens erstmal diplomatisch. Und wieso ist es da entscheidend, wenn Griechenland da nicht einstimmt? Also was ist denn der Gehalt von diesem Zeug? Was gewinnen Sie denn, wenn Sie jetzt da die Diplomaten auswählen? Ja, weißt du das?
Ja, ja. Ist ein bisschen schwer, weil ich bin gerade dabei, mir so eine Veranstaltung vorzubereiten, die sich mit nichts anderem befasst. Aber es ist wurscht. Das eine ist, ich weiß nicht, wenn man sich darauf, wenn du das schon so schilderst, meine ich, kann man sich vielleicht relativ schnell darauf einigen, dass die Konsequenzen, die jetzt daraus dann gezogen werden, nicht zu dem Befund passen, zu dem mehr oder weniger verdachtsmäßigen Befund, zu dem man sich vorgerobbt hat, sondern dass es der Sache nach genau umgekehrt ist. Dass die Befunde, auf die sich dann die Europäer mehr oder weniger geeinigt haben, dass die passen zu den Konsequenzen, auf die sie raus wollen gegenüber Russland. Da folgen nicht die antirussischen Maßnahmen der mehr oder weniger gefestigten Überzeugung, dass Russland diesen Mordanschlag auf Skripal dass das zu verantworten hat, sondern umgekehrt. Die Russland dafür und in der Weise verantwortlich zu machen, das will darauf raus, dass es ein neues, möglich westlich und dann auch europäisch verbündetes Vorgehen gegen Russland geben soll. Und jetzt ist das einerseits, ohne dass ich da einsteigen will in die wirklich in die Begutachtung, wie absurd diese Begründungen teilweise sind. Im Juni gibt es einen neuen Gegenstandpunkt, gibt es einen großen Artikel dazu, der auch sich ein bisschen detaillierter damit befasst, was einem so da einleuchten soll, was wieder nicht sehr einleuchtend ist. Aber eines kann man ja schon mal sagen, das wirst du ja vielleicht auch mitgekriegt haben, die selber geben schon einen Hinweis darauf, wie das alles gemeint ist und woher das womöglich kommt. Wenn sie nämlich sagen, ja, jetzt beim Fall Skripal kann man vielleicht nicht ganz sicher und ganz konkret und ganz zweifelsfrei sagen, dass es wirklich Russland war, was wirklich dahinter gestanden hat, und zwar wirklich auf Befehl von ganz oben. Aber es würde zu Russland gut passen. Also wenn es so wäre, dann würde es sich total gut einfügen in ein Muster, das wir von Russland kennen. Und da sind sie sich nicht so blöd zu sagen, naja, in Syrien unterstützen sie einen Assad, der hat es doch auch mit Chemie, also mit Chemiewaffen. Und dass sie immer abschreiben, dass sie wirklich das gewesen sind, was wir ihnen vorwerfen, das kennt man ja auch aus der, zum Beispiel aus dem Fall Krim oder dem Fall Ukraine. Das ist übrigens so eine ganz, das ist, Klammer auf, das ist ein wunderbares Argumentationsmuster, zum Beweis für die eigene Anschuldigung zu nehmen, dass der, den man beschuldigt, sie dementiert. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Aber Klammer zu. Jedenfalls, was Ihnen dann so einfällt, als das ist doch ein Muster, das kennen wir aus der Ukraine, das kennen wir von der Krim, das kennen wir aus Syrien. Das deutet darauf hin, eigentlich auf auf alle Fälle, also auf alle diejenigen Fälle im Verhältnis zu Russland, in denen ihnen es überhaupt nicht passt, wie Russland außenpolitisch agiert. Diese Aufzählung, Ukraine, Krim, Syrien, mal getrennt von dieser politmoralischen Abteilung, wie fügten sich das in das Gezerre um, wer war's'n? Was ja auch ein Gezerre um die öffentliche Meinung ist, ein. Das alles sind ja die wirklichen Fälle der wirklichen Europa-, regional- und weltpolitischen Konfrontationen mit Russland. Das ist auf eine ganz umgekehrte, auf eine ganz, wie sagt man, auf den Kopf gestellte Art und Weise, ist es ein Hinweis darauf, dass sie am Fall Skripal eine Unzufriedenheit mit Russland ventilieren, die haben sie aus ganz anderen Gründen als dem Skripal, nämlich aus den Gründen, dass Russland in wirklich entscheidenden Fragen sich als Störenfried für das, was sie an Ordnung vorsehen und vorhaben und eigentlich vorschreiben mögen für den Rest der Welt, für Europa sowieso, was sie als das ausmachen. Und tatsächlich ist es ja so, dass Russland der sehr unbedingten Expansionsbestrebungen, also Ausdehnungsbestrebungen der Europäischen Union nach Osten in der Ukraine einen Riegel vorgeschoben hat und gesagt hat, dass wenn ihr als Europäer und als NATO schon, und das war ja damals so, euren Einfluss auf die Ukraine, ging es damals noch um dieses Assoziationsabkommen, für unvereinbar damit erklärt, was die Ukraine in politischer und vor allem in ökonomischer Hinsicht für Assoziation, also für Verbindungen mit uns hat, wenn ihr euren Willen, euch als europäischer Staatenblock immer weiter nach Osten auszudehnen, wenn ihr das selber schon so praktiziert, dass uns das zurückdrängen soll, dann machen wir da nicht länger mit, dann haben sie die Krim annektiert oder sich wieder zurückgeholt, da ist mir jede völkerrechtliche Bewertung ganz egal. Und dann unterstützt eben Russland in der Ukraine, in diesen östlichen Landesteilen die Sezessionisten, die sagen, wir wollen dann doch lieber zu Russland als zur Ukraine gehören. Also gibt es schon mal in dem Fall eine... Dass ihnen Russland als Macht in dieser kontinentalstrategischen Auseinandersetzung, wie weit reicht Europa, wie weit nach Osten kann es Staaten immer mehr an sich binden, also von Russland losbinden und von Russland genau umgekehrt. Wie viel Einschränkung unseres Schutzkordons oder unseres Glacis, dass so eine Macht, wie halt so weltpolitisch agierende Mächte drauf sind, wenn sie es vermögen, was sie einfach für sich beansprucht. Ganze Staaten als Schutz, als eigenen Schutzgürtel beanspruchen. Das sind zwei sehr, merkt man, das sind zwei sehr anspruchsvolle Mächte, die sich da gegenüberstehen. Und an dem Fall hat sich Russland erstmals eine weitere Ostausdehnung der EU bzw. der NATO nicht mehr gefallen lassen und gesagt, das stört jetzt meine Kreise. Und das ist dann deswegen dauerhaft ein Streit zwischen diesen Mächten. In Syrien, an einem bisschen anders gelagerten Fall, aber ähnlich. Das erste Mal seit dem Ende der Sowjetunion, dass Russland der westlich initiierten, westlich betreuten, westlich mit vielen Milliarden finanzierten und so weiter administrierten Kriegs- bzw. bürgerkriegsmäßigen Zerstörung eines mit Russland verbündeten Staaten praktisch und sogar ziemlich wirkungsvoll widersetzt hat. Die Wirkung war nicht die Beendigung des Krieges, sondern das Kaputtmachen und Abmetzeln in Syrien geht ja munter weiter. Aber das, was alle westlichen Mächte eigentlich kalkuliert haben, den Assad abzusetzen, das ist eher eine Frage von Monaten als von Jahren. Das, was sie in Afghanistan, dann in Irak, dann in Syrien praktiziert und für in Libyen praktiziert und für Syrien angekündigt haben, da hat Russland erstmals sogar auf Ansage.
Warte mal
ganz kurz. Praktisch Widerstand geleistet und alles summa summarum ist widerspricht Russland dem, was auch von Europa aus eigentlich der vorgesehene, eher nachrangige Platz Russlands in der Staatenordnung ist. Das meine ich, ist der, das macht sich, und das machen die an den Fall Skripal geltend und versuchen ihn mehr oder weniger zu einem Auftakt erstmal einer diplomatischen und dann, wer weiß, wie weitgehenden politischen Kampagne zu machen. Ja?
Jetzt hast du ja selber wieder den Bogen zurück auf die Frage gestanden. Ich wollte bloß nochmal in Ergänzung sagen, weil so wie ich die Berichterstattung zu dem Fall im Kopf habe, hat die May, oder so passt es ja total in das rein, was der Vortrag bisher zum Thema hatte, da hat die May ja gesagt, gerade angesichts von Zeiten des Brexits und Trump ist es total wichtig, dass Europa ein Zeichen der Geschlossenheit sendet. Und da hätte ich gedacht, ist das eine totale Auskunft über den Zustand Europas, der gerade, weil sie sagt, es braucht ein Zeichen davon, überhaupt nicht in Geschlossenheit besteht, sondern in einem ziemlichen Wust von Interessen, die sich gegenüberstehen und ziemlich gegensätzlicher Natur sind anscheinend besteht. Da sagt sie dazu, in solch stürmischen Zeiten braucht es zumindest so ein Zeichen der Geschlossenheit. So hätte ich gedacht, hat sie diesen Fall, ob der jetzt von Russland war oder nicht, ist ja wurscht, hat sie den zum Anlass genommen, mal der Welt zu zeigen, Russland und wem auch immer, zu zeigen, dass Europa als Einheit sowas nicht mit sich machen lässt einfach.
Wenn du jetzt noch einen Gedanken dran pinnst. Du hast gesagt, na, das ist ein schöner Hinweis auf den Zustand Europas. Eigentlich das ist der, wenn du den Gedanken, kann man sagen, fortspinnst oder umdrehst. Was fällt Ihnen ein und was fällt jedem verantwortungsbewusst reingedachten politischen Kommentator sofort ein, als das wäre doch der wirksamste Kitt in Zeiten des Zerwürfnisses. Eine schöne Kampagne gegen den Dritten. Das ist offenbar unter dieser Art von Subjekten, eben von staatlichen Mächten, das einzig wirksame Mittel der Einheit. Das ist der Kern von Völkerfreundschaft. Die ist dann umso fester, je härter die Gegensätze gegen Dritte sind. Die Merkel war doch neulich bei Trump. Wegen Strafzöllen. Was schreibt NTV dazu? Die USA sind unzufrieden mit den unfairen Praktiken der Europäer. Er meint vor allem Deutschland, das gegenüber den Vereinigten Staaten tatsächlich einen gewaltigen Handelsüberschuss besitzt. Freier Handel, freier Wettbewerb, Fragezeichen, für Trump alles nicht relevant. Statt gemeinsam eine Vorgehensweise gegen China zu entwickeln, steuert man nun auf einen Handelskrieg untereinander zu. Was ist das entscheidende Argument der Europäer in Sachen verschon uns doch mit einem Handelskrieg gewesen und ist es nach wie vor? Letztlich nicht wirklich, davon hast du auch nichts. Das halten Sie selber für nicht sehr schlagend. Aber dass man einen gemeinsamen Gegensatz gegen China hat, das halten Sie, und das ist unter solchen Mächten das einzig wirklich zwingende Argument dafür, mal zusammenzuhalten. Und deswegen ist nämlich, also das, was du sagst von der May, das enthält wirklich diese Doppeldeutigkeit. Einerseits, Großbritannien hat als anspruchsvolle westliche Macht, als weltpolitische Großmacht, als Macht mit Atomraketen und mit einem Sitz im Sicherheitsrat, hat's von sich aus sehr viel gegen Russland. Hat eigene Gründe der Rivalität bis hin zur Feindschaft. Und es ist klar, um diese Feindschaft wirksam auszutragen, braucht es Verbündete. Also insofern ist dann ein bisschen Einigkeit im Westen ein notwendiges Mittel für die britische Feindschaft gegenüber Russland. Aber es ist mindestens im gleichen Maße auch das umgekehrte Verhältnis von Zweck und Mittel. Nämlich dieses Ding so aufzubauschen und jetzt das an dem Punkt so voranzutreiben, das fällt Ihnen richtiggehend selber ein, als ist das nicht ein Mittel, mal wieder ein Stück Einheit zu stiften, die uns verloren gegangen ist. Das ist jetzt definitiv keine erschöpfende Auskunft auf deine Frage gewesen, aber kannst du denn den Halbweg was damit anfangen?
Ich denke jetzt mal, das ist doch ein sehr wirksames Mittel, um Einheit zu stiften. Ne? Das ist doch erstmal... Oder jetzt, wenn Sie, sobald einer da nicht mitmacht, ja, sobald Griechenland sagt, na, wir weisen niemanden aus, ich weiß gar nicht, wie das genau war, fällt Ihnen sofort ein, jetzt brauchen wir aber eine Rechtsgrundlage, wie wir die auf Einheit verpflichten können, die Mitgliedstaaten. Das ist doch, also das macht doch sofort den Übergang in eine viel härtere Einheitsstiftung, wo dann wieder sehr die Frage ist,
sag mal die Frage, wo dann wieder sehr die Frage ist,
dass sie da tatsächlich eine Einheit zustande kriegen.
Sogar das ist noch viel zu vorsichtig ausgedrückt. Weil gerade wenn man den Fall nimmt von so Mächten wie Frankreich und Deutschland aus, auch hier von diesen halb ausgetretenen oder ganz austretenden Briten, zeigt sich, aber nehmen wir vor allem jetzt mal Frankreich und Deutschland, zeigt sich, es braucht mehr europäische Einheit. Zweitens, diese europäische Einheit ist von dem aus, wie sie selber definieren, nicht eine Frage von Einigkeit, sondern von Unterordnung. Also die sagen ja selbst, europäische Einheit, die darf nicht mit Einigkeit zusammenfallen, weil das ist ja dann, da ist man wieder abhängig von der Zustimmung der anderen, sondern Einheit durch wirkliche Unterordnung. Wenn Sie in dem Falle oder in anderen Fällen, wie bei der Flüchtlingsfrage zum Beispiel, dann darauf drängen, dann muss man sich wirklich davon unabhängig machen, ob die anderen zustimmen. Dann muss man gegen den ausdrücklich erklärten Willen der anderen sich gegen sie durchsetzen. Dann ist doch das nicht einfach nur eine Frage, ob sie es wirklich hinkriegen, sondern dann ist doch notwendig die andere Seite davon, dass sie alle Vorbehalte gegen die Einheit, zum Beispiel bei so einem Staat wie Griechenland, umso mehr schüren. Also je mehr sie sich durchsetzen, je mehr sie wegen Einheit auf Unterordnung drängen und dringen, desto mehr akkumulieren sich doch bei denen, die untergeordnet werden sollen, alle Gründe, sich das gerade nicht mehr gefallen zu lassen. Also ist, hast du da mit der feinen Dialektik zu tun, dass gerade alle Bestrebungen, Europa mal wirklich in Sachen Einheit zu vollenden, dass gerade diese Bestrebungen selber ein Beitrag sind, dieses Ding weiter zu zersetzen. Nämlich den Willen der anderen zu beschädigen, dabei mitzumachen.